Heute Morgen soll es um das Thema Himmelfahrt gehen. Wir hatten ja am Donnerstag den Feiertag Jesu Himmelfahrt, also lag das nahe, einfach diesen Bibeltext zu wählen. Die Himmelfahrt von unserem Herrn Jesus Christus ist ein wichtiger Abschnitt in der Bibel. Denn so wissen wir genau, wo unser Herr ist. Und seit der Himmelfahrt Jesu haben alle Christen den Glauben und die feste Gewissheit, dass Jesus wiederkommt. Zuerst einmal möchte ich aber lesen, ich konnte es leider heute nicht, hat irgendwie mit dem Zettel vorhin nicht funktioniert, anzeigen. Aber ich gebe euch einen Moment Zeit. Ich lese jetzt die Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 12. Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit den Jüngern über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte Jesus. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück. Wenn man an dieser Stelle die Apostelgeschichte oder die Geschichte der Himmelfahrt liest, klingt sie eigentlich banal, simpel, so ganz nebenbei. Ich würde behaupten, genau das ist auch so gewollt. Und trotz, dass das einfach nur so banal geschrieben wird, ist es eine wichtige Geschichte. Trotzdem ist die Himmelfahrt Jesu eine wichtige Geschichte für uns und für die Jünger damals. Die Himmelfahrt Jesu ist aber auch eine der Geschichten, die mehrmals in der Bibel vorkommen. Bei den sogenannten Synoptikern. Das Wort Synoptiker kommt von Synopsis und das heißt gemeinsam bzw. zusammen schauen. In der Bibel können wir in Markus, Matthäus und Lukas, in diesen Evangelien können wir gemeinsame Geschichten entdecken. An kleinen, manchen Stellen auch im Johannesevangelium. Die Evangelien werden also Synoptiker genannt, weil viele der Geschichten, Situationen und Ereignisse in sehr ähnlicher Weise erzählt werden. Dadurch bekommen wir über die Geschichte der Himmelfahrt Jesu aber einen viel besseren Rundumblick. Im Übrigen, wenn wir uns nachher die Geschichte über die Himmelfahrt anschauen, achtet einmal darauf, ob Emotionen darin vorkommen. Ich denke da an Filme, im Kino oder Fernsehen, an Geschichten aus Büchern, die in ihren Abschiedsszenen nur so gespickt sind mit Traurigkeit und Tränen und letzten Worten, Emotionen eben. In unserem heutigen Text geht es auch um eine Abschiedsszene. Achtet da mal auf die Emotionen. Aber schauen wir an den Anfang. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Unser Text beginnt: Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Lukas, der Arzt und Schreiber der Apostelgeschichte, schreibt diese an einen gewissen Theophilus. Gleichzeitig können wir aus dem Text aber auch erfahren, dass er schon ein erstes Buch, einen ersten Brief an diesen Theophilus geschrieben hat. Es handelt sich dabei um das Lukas-Evangelium. Im Vers darauf erfahren wir dann in kurzen Worten etwas über die Zeit zwischen Ostern und der Himmelfahrt Jesu. Jesu gab seinen Jüngern, die hier Apostel genannt werden, durch Gottes Heiligen Geist weitere Anweisungen. Und weiter, 40 Tage lang bewies Jesus den Jüngern immer wieder, dass er lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. In Vers 4 lesen wir dann, dass die Jünger den Hinweis bekommen, dass sie weiter in Jerusalem bleiben sollen. Dort würden sie dann mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ob diese Anweisung Jesu schon auf dem Berg der Himmelfahrt geschah, erfahren wir nicht. Wenn wir jetzt aber in ein Buch der Synoptiker schauen, erfahren wir mehr von der Geschichte. Und ich muss dazu sagen, ich habe lange überlegt, wie ich das mache, aber ich glaube, es ist einfach einfacher, wenn wir jetzt an diesem vom Buch her, von der Bibel her, an diesem Apostelgeschichtentext bleiben und nicht immer hin und her blättern. Vielleicht schreibt ihr euch auf, wo diese Geschichten stehen. Aber ich werde jetzt immer mal schnell hin und her springen zwischen den Evangelien. Und zwar schauen wir ganz am Anfang in das Evangelium des Matthäus. Da lesen wir in Matthäus 28, Vers 16: Dann gingen die 11 Jünger zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hat. Wir wissen jetzt also auch, dass die Jünger einen Auftrag von Jesus bekamen. Und wenn wir dann zurück in die Verse, die wir gerade gelesen haben, schauen, Vers 12, erfahren wir, dass es sich um den Ölberg handelt. Da haben wir vorhin gelesen, als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg. Wenn wir dann wiederum in das Lukas-Evangelium schauen, lesen wir sogar von dem Ort. Kapitel 24, Vers 50. Und da steht: Und Jesus führte sie nach Bethanien. Wir können uns das dann sicher so vorstellen, dass die Jünger den Auftrag von Jesus bekamen, zum Ölberg zu gehen. Und irgendwo holte sie Jesus dann ab und ging mit ihnen in Richtung Bethanien weiter. Dort sprach Jesus zu ihnen. Und trotz der 40 Tage, die Jesus nach seinem Tod und seiner Auferstehung schon bei ihnen war, hatten die Jünger immer noch wichtige Fragen. Das können wir in Apostelgeschichte 1, Vers 6 lesen. Herr, wirst du jetzt Israel befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Jünger scheinen noch nicht zu wissen oder zu ahnen, dass Jesus in den nächsten Minuten von ihnen zu Gott, seinem Vater, gehen wird. Sie haben immer noch wichtige Fragen, ja eher politische Fragen. Wenn sie aber wüssten, dass Jesus jetzt gehen würde, würden sie doch sicher fragen: Herr, kommst du wieder? Aus dem Matthäusevangelium und dem Lukasevangelium ist uns dann zur Geschichte der Himmelfahrt Jesu auch der Missionsbefehl bekannt. Jesus sagt den Jüngern zum Beispiel, Lukas 24, Vers 15, geht hin in die ganze Welt, verkündigt aller Schöpfung die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird nicht gerettet werden. Und aus dem Matthäusevangelium ist uns sicher allen der gleiche Vers so bekannt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich fand es im Übrigen sehr interessant, als Albrecht Seibold vor 2 Wochen davon erzählt hat, dass es ja aufgrund von neuester Technik inzwischen viel einfacher ist, das Wort Gottes in andere Sprachen zu übersetzen. Damit alle Menschen von Jesus und seiner Rettungstat für uns erfahren. Oder wie es in dem Missionsbefehl steht, lehret alle Völker. Trotzdem gilt dieser Auftrag uns allen auch persönlich für unseren Nächsten, sei es die Familie, die Nachbarn oder die Kollegen. Hier in Matthäus 28, als die Jünger am Ölberg ankamen, erfahren wir aber auch, dass sie Jesus anbeteten. Und dann lesen wir weiter, aber auch von dem Satz, und einige zweifelten immer noch. Dazu möchte ich noch einmal kurz etwas sagen. Einem schwerkranken Mann in unserer Gemeinde in Sachsen, der mir in manchen Dingen mit geistlichem Rat und Tat zur Seite stand, schrieb ich einen Brief ins weit weg gelegene Krankenhaus. Es ging in dieser Zeit darum, dass ihm beide Beine amputiert werden sollten. Und ich schrieb ihm von dieser Bibelstelle. Es gab also Jünger, die waren 40 Tage lang nach Jesu Auferstehung mit ihm zusammen. Jesus hat ständig ihnen bewiesen, dass er lebt. Und jetzt sind sie mit Jesus am Ölberg und dann lesen wir, und einige zweifelten immer noch. Ich sage immer dazu, dieser Satz kann uns Mut machen. Er kann uns Mut machen, wenn wir an unsere menschlichen Grenzen kommen. Einige zweifelten immer noch. Wir lesen hier nichts davon, dass Jesus mit ihnen die Geduld verliert oder ins Zweifeln kommt. Jesus hat vollstes Verständnis, wenn wir auch einmal ins Zweifeln kommen. Wir dürfen das. Und wir dürfen das aber dann auch zu Gott bringen. Es gab also Jünger, die haben Jesus gesehen und zweifelten und trotzdem waren sie kurze Zeit später wichtige Mitarbeiter und Zeugen für Jesus, um das Heilsevangelium zu verkünden. Aber hier am Ölberg zweifelten immer noch einige und wir Menschen können in Schmerzen oder Leiden oder anderen schweren Situationen wirklich an unsere menschlichen Grenzen kommen. Wir können wirklich ins Zweifeln kommen. Selbst mein Vater, er war Pastor und in einer festen Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Aber 25 Jahre Leiden, Schmerzen, 25 Jahre lang krank mit Krebs und jahrelanger Dialyse, die zehren menschlich gesehen an unseren Kräften und übersteigen diese fast. Er kam später manchmal ins Zweifeln und hatte keine Kraft zu beten. Wir dürfen das. Jesus versteht das. Jesus versteht uns. Aber auch die Mahnung an uns, aber genau dann ist es wichtig, dass wir als Geschwister füreinander vor Gott einstehen. Dass wir uns als Geschwister gegenseitig tragen, genau dann, wenn die eigene Kraft fast nicht mehr ausreicht. Zurück zur Geschichte. Jesus steht also am Ölberg, redet zu den Jüngern und in Lukas lesen wir, Jesus hebt die Hände auf und segnet die Jünger und während er sie segnet, wurde er in den Himmel hinaufgehoben. In der Apostelgeschichte lesen wir dazu, nicht lange danach, als er das gesagt hatte, wurde er zum Himmel emporgehoben und verschwand in einer Wolke. Das Markus-Evangelium beschreibt noch mit dazu, er, also Jesus, er setzte sich zur rechten Seite Gottes. Aber das ist alles. Das ist alles, was wir von dieser spektakulären Himmelfahrt lesen. Jesus wurde emporgehoben. Ich sagte ja schon am Anfang, achtet einmal auf die Emotionen. Aber das sind kaum welche. Bis auf das die Jünger stehen bleiben und weiter nach oben schauen. Jesus wurde emporgehoben. Ich musste so dran denken, ich wusste nicht, ob der Gerrit heute da ist, aber ich dachte, ich nehme den jetzt mal. Stellt euch mal vor, unser Pastor predigt und mitten in der Predigt würde er so langsam gen Himmel schweben. Wie würden wir reagieren? Wie würden wir das beschreiben, schriftlich festhalten, in Emotionen fassen? Sicher Traurigkeit, Tränen, es gäbe ein Festhalten und es wäre natürlich ein Wunder. Doch wir lesen nun ganz banal, er wurde emporgehoben. Aber warum beschreibt Lukas hier keine Emotionen? Die Lösung ist ganz einfach, weil das Wie es geschah nicht wichtig ist. Aber das Warum ist wichtig. Warum ist es für uns Christen wichtig, Jesu Himmelfahrt erlebt zu haben oder davon zu lesen? Ich habe mich bei dieser Frage gefragt, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn Jesus nicht auf diese Art und Weise gegangen wäre? Wäre Jesus einfach gegangen und verschwunden, also so richtig zu Fuß auf dem Weg zur nächsten Stadt, so hätte es doch sicher Gerüchte gegeben. Man würde glauben oder meinen, er ist immer noch heutzutage irgendwo auf der Erde, in einem Land, einer Stadt, und dann vielleicht später nicht mehr gesehen und man würde meinen, er ist vielleicht doch gestorben. Es gibt ja sogar Sekten, die meinen, die behaupten, heutzutage gibt es in einer Stadt, lebt Jesus noch. Oder was wäre, wenn? Was wäre gewesen, wenn Jesus vor den Augen der Jünger plötzlich verschwunden gewesen wäre? Dann wäre doch das Gleiche passiert, wie es in den letzten Tagen zuvor zwischen Ostern und Himmelfahrt schon geschehen ist. Auch da kennt Gott unsere Begrenztheit in unserem menschlichen Denken. Er weiß, die Menschen brauchen das Zeichen des Abschiedes und nicht nur Worte. Gott gibt uns in der Auffahrt Jesu in den Himmel das klare Zeichen des Abschiedes und er gibt es nicht nur uns, sondern der ganzen Welt. Jesus ging zu seinem Vater im Himmel. Und dann lesen wir, Jesus wurde emporgehoben und wie ich vorhin schon sagte, im Markus-Evangelium steht Jesus, er sitzt jetzt dort zur rechten Seite Gottes. Diese Worte sind das Zeichen dafür, dass er diesen Platz neben Gott jetzt eingenommen hat. Das ist das Zeichen dafür, Jesu Aufgabe zur Rettung der Welt durch seinen Tod ist jetzt endgültig erfüllt. In Apostelgeschichte lesen wir, Jesus verschwand also in einer Wolke. Die Jünger und wir brauchten das klare Zeichen, dass Jesus geht. Jesus verschwand in einer Wolke. Aber er ist nicht da oben irgendwo im Himmel, in oder hinter einer Wolke versteckt. Die Himmelfahrt wird von Gott nur so inszeniert, weil wir das als Menschen in unserer Begrenztheit so brauchen. An dieser Stelle in der Predigtvorbereitung fiel mir ein Satz des ersten Kosmonauten Juri Gagarin ein. Ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt. Juri Gagarin war der erste Mensch im Weltall. Für ungefähr 90 Minuten war er da oben. Und er sagte nach seiner Landung: Ich war im Weltall und habe keinen Gott gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das Zitat kennt. Ich weiß nicht, ob das heute noch irgendwo ja, in der Geschichte so auftaucht. Uns in der DDR wurde das sogar so in der Schule vermittelt. Ich habe keinen Gott gesehen. Der berühmte russische Kosmonaut war im Himmel und sogar darüber hinaus und sagte, ich war dort. Ich habe keinen Gott gesehen. Und uns Menschen, das hat man uns so gelehrt, weil es genau in die kommunistische Weltanschauung hineinpasste. Die Himmelfahrt, Jesus ist in den Wolken verschwunden und dann berichtet jemand, ich habe keinen Gott gesehen. Ich habe diese Woche noch einmal nach diesem Zitat gesucht. Und ich musste feststellen, dass Juri Gagarin diesen Satz nie gesagt hat. Dieses Zitat stammt nicht von Juri Gagarin, es stammte von dem russischen Staatschef Chruschtschow. Es wurde einfach behauptet, dass es dem ersten Kosmonauten im Weltall, dass es von ihm stammen würde. Und es wurde viele Jahre ja, uns gegenüber zu Propagandazwecken benutzt. Aber im Grunde war es ganz anders. So habe ich es im Internet gelesen. Der erste Mann im All war Christ. Und er sagte nicht das, was dieser Staatschef behauptet hat. Im Gegenteil, er sagte, man kann nicht ins All fliegen und dabei nicht Gott in seinem Kopf und in seinem Herzen haben. Das geht nicht. Aber so etwas wollten die Kommunisten natürlich nicht hören. Aber auf der anderen Seite hat Chruschtschow doch recht. Juri Gagarin hat dort Gott visuell nicht gesehen. Er hat ihn erlebt und erfahren, weil er so fasziniert war über unseren Planeten und Gottes Schöpfung. Aber er hat ihn dort nicht gesehen. Ganz einfach. Weil Gott nicht in den Wolken oder hinter den Wolken ist. Der bekannte Jugendpastor in der DDR, Theo Lehmann, hat es einmal mit einem Theaterstück verglichen. Wir sind das Publikum und dann gibt es den Vorhang. Wir können, wenn der Vorhang geschlossen ist, nicht dahinter sehen. Aber wir Christen wissen, eines Tages wird der Vorhang sich für uns öffnen. Theo Lehmann beschreibt es sogar so, dass hinter dem Vorhang ein Szenenwechsel geschehen ist. Ein anderes schönes Bild wird in den Chroniken von Narnia beschrieben. Da geht der Löwe, das Bild für Jesus, durch eine riesige Wasserwand, hinter der niemand blicken kann und durch die niemand gehen kann als der Löwe. Und so verschwindet Jesus in den Wolken. Er sitzt zur rechten Seite Gottes und das in einer Dimension, die für unsere menschlichen Augen im Moment verborgen sind. Vorhin am Anfang des Gottesdienstes fiel mir so ein, das passiert ja eigentlich mit euch auch gerade ein Stück. Also man sieht ja nur uns und das Gesicht oder ein Stück von Schulter und Brust, aber ansonsten sieht man nichts. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, wie das so jetzt bei mir aussieht. Also ich sitze hier auf dem Stuhl und das ist jetzt hier so meine Technik. Und das seht ihr einfach nicht. Ja, hier sitzt der Lukas noch. Und so ist das für uns. Und so ist das für uns. Jesus ist im Moment oder Gottes Herrlichkeit ist für uns in einer anderen Dimension, verborgen für unsere menschlichen Augen. Die Jünger schauen Jesus also nach. Sie stehen da und haben die ganze Zeit den Himmel und die Wolken im Blick. Der endgültige Abschied von ihrem Herrn und Retter. Aber dieser Abschied ist dieses Mal viel leichter als noch vor ein paar Wochen. Da war ja nach Jesu Tod am Kreuz für uns. Da war ja eigentlich alles hoffnungslos. Gottes Sohn, ihr Lehrer und Freund Jesus Christus war am Kreuz gestorben und tot. Die Jünger hatten nie verstanden. Die Jünger hatten Jesus nie verstanden. Immer wieder erzählte ja Jesus von seinem Tod, der Auferstehung, aber ich bin überzeugt, ich hätte es auch nicht verstanden. Es ist einfach eine Sache, die über unser menschliches Denken hinausgeht. Aber dieses Mal war der Abschied viel leichter. Es war diesmal nicht hoffnungslos, traurig, wehmütig. Denn die Jünger wussten, wo Jesus hingeht. Und so stehen sie da und schauen zum Himmel und schauen und schauen und plötzlich Männer. Männer aus Galiläa, warum steht ihr noch hier? Warum steht ihr hier herum und starrt zum Himmel hinauf? Jesus ist von euch fort in den Himmel gegangen. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Und diese Situation finde ich in dieser Geschichte so begeisternd und auch mutmachend. Es läuft ja eigentlich für die Jünger so: Jesu Tod, Jesus ist weg. Jesu Auferstehung, Jesus ist wieder da. Dann die Himmelfahrt, Jesus ist wieder weg. Ihr Lehrer, Meister, Freund, Retter, wieder weg. Und ich finde das so mutmachend. Gott lässt die Jünger nicht einfach an dieser Stelle stehen. Er lässt sie nicht einfach allein in dieser Situation zurück. Jetzt sind Gottes Boten da. Jesus wurde emporgehoben und jetzt sitzen zwei Boten da. Was starrt ihr so in den Himmel? Jesus ist von euch gegangen. Und dann die Verheißung, er wird auch so wiederkommen. Die Männer im weißen Gewand geben den Jüngern und uns heute die feste Gewissheit mit auf den Weg. Auf dem Weg vom Berg in das Tal, da wissen die Jünger, Jesus wird so wiederkommen und wir dürfen es auch wissen. In Lukas 24 steht dann noch mit dazu, die Jünger gingen voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Sie hielten sich die ganze Zeit im Tempel auf und lobten und priesen Gott. So gingen sie zurück. Und von den Engeln der neue Auftrag lautet also, was steht ihr hier herum? Und starrt hinauf. Sie sollen nach Jerusalem gehen, so wie es Jesus ihnen gesagt hat. Sie sollen in Jerusalem bleiben und dort auf den Heiligen Geist warten. Ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn die Jünger dort am Ölberg bei Bethanien geblieben wären. Stellt euch vor, sie starren weiter in den Himmel und sie würden warten, dass Jesus wiederkommt. Eigentlich eine katastrophale Sache für uns. Das Evangelium von Jesus, von seiner Rettungstat für uns Menschen, das wäre doch vielleicht nicht zu uns gekommen. Was, wenn die Jünger dort stehen geblieben wären? Und da können wir auf ein Wort schauen, das Jesus einmal sagte, Lukas 9, Vers 62. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Wir stellen uns einmal vor, die Jünger würden täglich am Berg dort sitzen, vielleicht hätten sie sich ein paar Hütten gebaut, so wie das ja damals Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung Jesu machen wollten. Sie würden dort sitzen und warten und in Erinnerungen an Jesus schwelgen. Wisst ihr noch, damals das erste Wunder von Jesus in Kana, zu dieser Hochzeit, als Jesus Wasser zu Wein macht. Oder unsere Netze, als wir im See mit den Booten waren und wo die fast auseinandergerissen sind, weil sie zu voll waren, wisst ihr noch? Wären die Jünger auf dem Berg geblieben, wäre das ein Stillstand, eine Behinderung für das Evangelium gewesen. Sie wären unbrauchbar für den Bau des Reiches Gottes gewesen, nicht geeignet. So wie Jesus es sagt, mit dem Pflug. Der Bauer auf dem Acker lässt den Pflug ziehen von einem Zugtier und wenn er dabei die Hand an den Pflug legt, geht es nach vorn los. Und schaut er zurück, dann wird die Ackerfurche krumm und schief und er sieht die Steine nicht, die im Weg sind. Der Bauer musste nach vorne schauen, um gute Arbeit leisten zu können, um gute Ackerfurchen zu ziehen. Die Jünger mussten gehen und nicht auf dem Berg bleiben. Aber so gilt es auch für uns heute. Es hilft uns nichts, als Christen auf vergangene Zeiten zurückzuschauen, außer zum Zeugnis für unseren Herrn Jesus Christus und zur Ehre Gottes. Aber es hilft uns nicht, auf vergangene Zeiten zurückzuschauen, sich an die guten, schönen, alten Zeiten zu erinnern. So kann Gottes Reich nicht gebaut werden. Und unser Herr Jesus sagte sogar, dann sind wir ungeeignet für den Bau des Reiches Gottes. Wir müssen beten und im festen Glauben daran bleiben, dass Gott sein Reich auch in dieser verrückten Zeit weiter bauen wird. Und ich höre in letzter Zeit so viele Stimmen, also nicht von euch jetzt, aber von anderen Christen. Man sagt so schnell, wir müssen das Beste aus dieser Zeit, wir müssen das Beste aus der Situation machen. Das ist jedoch die völlig falsche Antwort. Das ist doch der völlig falsche Ansatz. Das ist kein geistlicher Ansatz. Das heißt doch nicht sich führen lassen vom Heiligen Geist. Ich meine nicht damit, dass wir das als Gemeinde tun würden. Aber ich weiß auch, wir Menschen tappen schnell in diese simple Falle, in die uns der Teufel locken will. Und ich höre immer wieder diese Meinungen und Stimmen von Christen, man muss das Beste aus dieser Situation machen. Ich denke dabei, wir als Gemeinde haben schon einen guten Anfang neulich gemacht mit unseren Ideen, über die wir im Forum Gemeindebau gesprochen haben. Und trotzdem lasst uns das alles Gott unterstellen. Die Jünger sind auf dem Ölberg und Gott sei Dank sind sie dem Weckruf der Engel gefolgt und losgezogen, dem Auftrag zurückzugehen. Lasst uns als Gemeinde in Göppingen nicht sitzen bleiben und in Erinnerungen schwelgen. Lasst uns unseren Wunsch, dass die Menschen in Göppingen Jesus kennenlernen und erkennen. Lasst uns für diesen Wunsch Gott ernsthaft bitten. Lasst uns Gott bitten, dass er Wege zeigt, wie Menschen mit dem Evangelium in der jetzigen Zeit bekannt gemacht werden können. Ich denke, das ist doch unser aller Wunsch. Eine Frage an uns habe ich allerdings dahingehend noch. Warum haben wir eigentlich oft genug dafür schon unsere Vorstellung, wie Gott das tun sollte? Beziehungsweise wir bitten Gott darum, dass er es tut und haben doch oft genug schon in unseren Köpfen unsere eigenen Vorstellungen, wie Gott das am besten tun könnte. Vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt Menschen einladen, in unser Gemeindehaus miteinander reden, Kontakte knüpfen. Aber vieles von dem, was wir so kennen, ist im Moment nicht möglich. Diese Möglichkeiten sind uns nicht gegeben. Das heißt aber doch nicht, dass für Gott damit alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Gott, und da bin ich überzeugt davon, Gott hält Möglichkeiten für uns bereit, an die wir im Moment im Traum nicht denken würden. Deshalb, egal wie wehmütig wir auf vergangene Zeiten schauen, Gottesdienst, Gemeinschaft haben, Lieder singen, ich denke, wir sehen uns alle danach. Aber wir denken, wir haben so viel verloren. Das hatte übrigens Hiob auch. Das hätte Hiob denken können. Er hatte viel verloren zwischenzeitlich. Aber er ist bei Gott geblieben. Lasst uns als Gemeinde nicht am Berg sitzen bleiben und auf bessere Zeiten warten oder sehnsüchtig an die guten alten Zeiten denken. Ihr Männer, Jesus ist in den Himmel gegangen und er wird wiederkommen. Das ist die himmlische Zusage an uns. Baptistengemeinde Göppingen, Jesus ist in den Himmel gegangen und so wird er wiederkommen. Und dann erinnert euch an die letzten Worte Jesu, es war der Missionsbefehl. Und Jesus sagte nicht, wartet, bis die Zeiten besser werden. Wissen wir überhaupt, ob diese Zeiten jemals wieder besser werden, als sie einmal waren? Keiner weiß es. Aber ich weiß eins: Gott wird sein Reich weiterbauen, auf seine Art und Weise, über unsere begrenzten menschlichen Möglichkeiten hinaus. Daran glaube ich fest und ich vertraue Gott. Lasst uns gemeinsam Gott bitten und auf ihn verlassen als unseren Fels, als unser Fundament, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, nach Gottes Vorstellungen und Möglichkeiten. So wie mit dem Himmel und dass Jesus in der Wolke verschwindet, tut Gott trotzdem viel und er tut es nach seiner Weise. Und er tut es, er sieht unsere begrenzten Möglichkeiten, er sieht unser begrenztes, ja, Wissen. Aber Gott ist eben Gott, weil er den Überblick hat und er weiß, was uns gut tut als Gemeinde und Göppingen. Und wenn wir Gott darum bitten und wir uns auf ihn fest verlassen, dann wird er es tun. Gemeinde bauen, Menschen erreichen, auch in dieser Zeit. Amen.